Ja, guten Tag, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Irene Kaki, mein Name vom Fachbereich Allgemeinbildung. Wir haben heute aus London Herrn Thomas Kielinger zugeschaltet, der Experte für das britische Könighaus ist. Er hat Biografien über Winston Churchill geschrieben, über Philip Mountbatten, über Elisabeth I. und Elisabeth II., das jetzt natürlich auch aktualisiert werden muss. Herr Kielinger hat lange Jahre für die Welt als Korrespondent in London gearbeitet, lebt dort heute noch und ist unter anderem für die BBC tätig, aber auch für deutsche Medien wie die ARD, wo er doch im Moment fast täglich zu sehen ist. Wir hatten Herrn Kielinger vor fast genau einem Jahr bei uns an der Volkshochschule zu Gast. Damals hat er über Prinz Philipp gesprochen, den Duke of Edinburgh, der damals ja fast 100 Jahre alt geworden ist. Und damals, ich erinnere mich, wir haben so im Spaß gesagt, na ja, wenn die Queen dann 100 wird, dann laden wir sie wieder ein mit einem neuen Vortrag. Jetzt ist alles anders gekommen. Vor genau einer Woche ist die Queen verstorben. So lange hatten Sie jetzt auch schon Zeit, das zu verdauen, oder hat sie es gar nicht überrascht?
Also überrascht dennoch, was mich sehr wundert, denn ein Mensch von 96 Jahren, da müssen wir davon ausgehen, dass der eines Tages in die Ewigkeit abberufen wird. Aber wir hatten eben uns an diese ewige Figur gewöhnt, die mein Leben und das Leben von Millionen Menschen aus der ganzen Welt begleitet hat. Und so glaubten wir, zumal sie noch 2 Tage vor ihrem Tode wichtige Termine hatte in Balmoral, in dem schottischen Hochland. Sie hat den alten Premierminister verabschiedet und die neue Premierministerin begrüßt und installiert. Glaubten wir, es wird noch reichen, obwohl wir sahen, dass die Flamme, die Kerzenflamme, langsam erlosch. Und dann ist es letztlich doch keine Überraschung gewesen. Aber es ist immer wieder ein Einschnitt. Und man muss sich plötzlich fragen, wie leben wir ohne diese Figur?
Das stimmt, ja. Also ich fand es auch wirklich besonders, dann der erste Tag in dem Leben danach, in meinem kompletten Leben ohne die Queen auf dem Thron tatsächlich. Wofür stand sie denn eigentlich und was war das Besondere an Elisabeths Herrschaft? Kann man das so
Also
ganz
einmal
kurz
ist
zusammenfassen?
ja, das Glück ihres Alters ist natürlich ganz wichtig. Sie hat einmal beschrieben vor wenigen Jahren, was die größten, wichtigsten Glücksmomente ihrem Leben waren. Das erste war der Mann an ihrer Seite. Nein, das erste war das Christentum. Sie ist tief verankert im christlichen Glauben. Das zweite war der Mann an ihrer Seite, Philipp, der ihr viele von den Arbeiten abgenommen hat, gleichzeitig mit ihr geteilt, 73 Jahre verheiratet. Und das dritte, ihr Alter. Auch das ist ein Geschenk. Und wenn man so alt geworden ist und so in guter Gesundheit, dann kann man sein Land eben über Jahrzehnte vertreten. Und man darf eben nicht vergessen, dass diese Frau mehr politische Weisheit in ihren Knochen hat als alle die Premierminister, die 15, die unter ihr gedient haben. Die sind immer nur für kurze Zeit vom Wähler in die Macht gebracht worden, während sie unendliche Jahrzehnte das Weltgeschehen beobachtet hat. Insofern ist es ein großer Vorteil gewesen für Großbritannien, neben den Unruhigen der Wechselfälle der Politik auch an der Spitze eine Institution zu haben und dazu noch eine Frau, die sehr beliebt ist, sehr klug und sehr psychologisch geschickt, auch im Commonwealth taktiert hat und über die eben ein großer, wie soll ich sagen, ein großes Element britischer Weltgeltung zu beobachten ist. Das ist gar kein Zweifel. Die Briten leiden im Moment natürlich unter großen politischen Krisen und Umwälzungen, aber sie haben eben an der Spitze eine Kontinuität, die ihren Namen immer wieder in positives Licht taucht.
Jetzt haben Sie das Commonwealth erwähnt. Da war sie ja sicherlich hoch angesehen, beliebt, wie wir sie schon erlebt haben. Wie ist es jetzt mit König Charles? Was erwarten Sie? Gibt es tatsächlich viele Unabhängigkeitsbestrebungen? Wir haben Schottland natürlich als einen großen Fall, aber vielleicht auch Australien, Wales, Irland will sich vereinigen. Wie sehen Sie das? Passiert da jetzt in nächster Zeit was?
Nein, ich glaube nicht, dass man sich darauf einstellen muss, auf große Veränderungen. Sehen Sie, wir leben ja in einer Zeit von bröckelnden Übereinkünften auf der Welt. Die Weltgeschichte selber ist voller Unberechenbarkeit geworden. Die Menschen haben Sorge, ob die Politik überhaupt noch in der Lage ist, mit diesen ganzen Veränderungen fertig zu werden und den Fragezeichen, die vor uns stehen. Ich glaube, gerade in diesem Moment darf man am wenigsten erwarten, dass sich dramatische Veränderungen auch im Commonwealth zutragen. Sicherlich werden einige Staaten versuchen, ihr eigenes Staatsoberhaupt in ihrer eigenen politischen Hierarchie zu wählen. Deshalb aber noch lange lange nicht des Commonwealths verlassen. Australien hat übrigens schon vor 16 Jahren, 1999, versucht, durch ein Referendum sich von der Krone zu trennen, im Commonwealth zu bleiben, aber einen eigenen Staatsoberhaupt zu werden. Es ist ihnen nicht gelungen, weil sie sich nicht einigen konnten, wer zu Hause nach der Königin, wenn es sie nicht mehr gibt, die Macht sozusagen ausübt. Daran sieht man, wie wohltätig es ist, wenn man sozusagen eine Institution hat, die über dem Auf und Ab der politischen Wirbel, das alle Länder erleben, sozusagen konstant Kontinuität darstellt, dass es auch für manche Commonwealth-Länder durchaus ein Vorteil ist. Also ich glaube, im Moment sehe ich da keine großen Abfälle. Problematisch ist, das haben Sie erwähnt, der Zusammenhalt des Vereinigten Königreichs selber. Schottland ist ein Fragezeichen, auch wenn im Moment die Liebe der Schotten zu ihrer Königin sehr groß war. Sie ist ja auch in Schottland gestorben. Das halte ich fast für einen Trick der Vorsehung, dass die Königin
gute Inszenierung. In ihr
absolut inszeniert, diese labile Union in England sozusagen dadurch ein Stück zu festigen, indem man den Schotten die erste sozusagen Führung in den Trauertagen gewährt hat. Aber das kommt dennoch auf uns zu. Charles wird, glaube ich, am wichtigsten damit konfrontiert werden, wie es ihm gelingt, die Union, das britische Königreich zusammenzuhalten. Ich glaube, das ist noch wichtiger als die Frage des Commonwealths, in dem 54 Staaten ziemlich einig sind, dass sie durchaus weiter unter der Oberhoheit des Königshauses weitermachen können.
Ja, seit knapp einer Woche ist jetzt Charles III. Der König von England. Wie ist das zu verstehen? Also ist er bereit dazu? Wir haben im Internet jetzt gestern, vorgestern gab es immer wieder kleinere Filmchen, wie er schnell seinen Kontenance verliert, wenn der Füllfederhalter mal nicht ganz so schreibt, das jetzt nur als ein Beispiel. Aber ist er so weit, dass er die Queen in die Fußstapfen der, ich sag mal, fast übermächtigen Mutter treten kann?
Also diese Frage kann man ein bisschen von ihrer Dramatik entkleiden, wie ich finde. Die britische Monarchie über 1000 Jahre hat ständig davon gelebt, dass Nachfolger kamen, die nicht ganz den Ansprüchen der Vorgängerin oder des Vorgängers entsprachen. Die Briten hängen an dem Königtum wie an einer Partitur. Da können die Ausführungen, die königliche Familie, von Zeit zu Zeit nicht ganz den Erwartungen entsprechen. Das ändert nichts an ihrer Anhängigkeit an der Partitur. Das ist sozusagen das Siegel ihres politischen Verständnisses. Und Charles, vergessen Sie nicht, den kennen wir genauso lang wie die Königin. Ja. Er hat 70 Jahre und mehr im Vorhof des Königtums gewartet. Und wir haben heute so in Großbritannien das Gefühl der Menschen, wie schön, dass er es endlich geschafft hat. Das wünschen wir ihm. Er hat lange genug gewartet.
Ja, ich glaube, so lange hat niemand gewartet auf den Thron.
Niemand in der Geschichte Englands war so lange im Prince of Wales. Er ist hoch eingeweiht und trainiert in den Fragen. Und seine gelegentlichen Ungeduld, die wird er in den Zaum nehmen müssen. Er kann auch als König nicht mehr so frei in gewisse kontroverse Debatten eintreten, wie er es als Prince of Wales zu tun pflegte. Das weiß er sehr genau. Es wird also anders sein, aber er wird fortsetzen wollen, die absolute Priorität der Hoheit des Parlamentes, den Dienst an seinem Volke, den Einsatz für seine Pflicht. Das sind die Vokabeln, die er nach dem Tod seiner Mutter betont hat. Und ich glaube, er wird es gut machen, denn er ist sozusagen trainiert. Er ist eingeweiht, besser als jeder andere, der auf den Thron folgte.
Ja, wenn nicht nach 70 Jahren, wann ist man denn dann bereit?
Wann dann?
Ja, was erwarten nicht, Sie haben gesagt, klar, er kann sich jetzt nicht in ganz aktuelle politische Belange einmischen. Das ist ja auch klar, das hat er schon gesagt. Aber was erwarten Sie dann? Ist Klimaschutz, Umwelt, lag ihm ja immer sehr am Herzen. Wird er sich da irgendwie einbringen können?
Ja, er wird sich einbringen, aber wissen Sie, diese Frage obliegt doch hauptsächlich der Politik des Tages. Die grüne Frage, die Umweltschutz, der Klimawandel, die Bewahrung der Schöpfung, der vorsichtige Umgang mit unseren Ressourcen. Das ist ja ein Thema sozusagen der Weltpolitik heute geworden. In jedem Lande steht das vorne. Charles hat den Vorteil, in diesem Thema seit langem, langem ein Vorreiter zu sein und ein Advokat der sorgfältigen Umgang mit den Ressourcen der Erde. Er muss also nicht dazulernen. Er kann die Gesellschaft feststellen, wie weit er selber schon in seinem Denken ist. Er hat vor ein paar Jahren ein Buch herausgebracht, das hieß Harmony, in dem er alle seine Sorgen um die Umwelt zu Papier gebracht hat. Das ist alles dokumentiert. Er ist also wenn man so will, in einem ganz hervorragend aktuellen Moment der Geschichte angetreten. Aber die entscheidende Frage liegt bei der Politik. Welche Politik macht sie? Wie setzt sie die Prioritäten? Wie viel grüne Politik kann sie erwarten? Macht das Land mit und so weiter? Das kann er begleiten, aber er hat nicht die Oberhoheit über die politischen Entscheidungen.
Ja, das ist sicherlich so klar. Er darf nichts entscheiden. Er darf vielleicht, wenn man ihn fragt, mit Rat und Tat zur Seite stehen
Oh
über
ja,
Themen,
oh ja,
die er eben schon
unbedingt.
besser kennt als wahrscheinlich viele Politiker tatsächlich. Wir haben auch gelesen, im Guardian stand einiges über ja, das Thema finanzielle Situation, Steuerrecht etc. Meinen Sie, dass da noch irgendwelche Probleme auf den neuen König zukommen?
Nein, er hat ja bereits die Einkünfte der Kronlande, die der Monarchie zustehen, dem Staat überlassen, im Ausgleich für die Zahlung, die Großbritannien jährlich an das Königshaus leistet, glaube ich, 80 Millionen Pfund zur Abwicklung seiner Pflichten. Überhaupt fährt Großbritannien mit der Monarchie finanziell sehr gut, denn was dieses Haus und diese Tradition, diese Königshäuser, diese attraktiven Orte an Tourismus ins Land bringen, kann man gar nicht mit Geld bezahlen. Das ist ein unglaublicher Vorteil. Und da wird sich also wenig ändern. Die Briten haben jetzt ungefähr ein Gleichgewicht erreicht zwischen der Verfügung der Kronlande, die dem Staat jetzt obliegen, im Gegenzug zur Unterstützung des Königshauses durch steuerliche Hilfen in Höhe von etwa 80 Millionen im Jahr, was noch eine geringe Summe ist. Bedenkt man, was das Land an Tourismus alles profitiert durch diese Institution Monarchie, nicht?
Klar, ich meine, es wird wohl keiner nach London kommen und sich nicht den Buckingham Palace oder
Ja,
St. Paul's Church ähnliches
diese
Windsor
Orte sind uns
anschauen.
ja allen vertraut. Diese Orte sind uns allen vertraut, als wenn wir in- und auswendig sie kennten. Das hat eben London für sich. Es ist ein Schauplatz des globalen Dorfes. Und vergessen Sie nicht, ich freue mich, dass Sie diesen Punkt erwähnen. Die Monarchie, die britische, ist die einzige auf der Welt, die über ihre eigene Gesellschaft hinaus noch in 15 anderen Staaten Oberhaupt ist. Das heißt, die Königin ist gezwungen gewesen in ihrem Leben, und Charles wird es auch sein, ständig zu reisen und zu sehen, wie es den Untertanen auf der ganzen Welt ausgeht. Das ist ich nenne die Monarchie immer einen Global Player, mit dem deutschen Wort verwendet. Sie ist wirklich einmalig in der Hinsicht. Die Norweger, die Belgier, die Holländer dienen wichtigerweise ihren eigenen Familien als Stützung der Tradition und der Sicherheit. Aber die Briten haben darüber hinaus eine weltweite Auswirkung und Ausstrahlung. Und das macht sie ungewöhnlich. Und das führt dazu, dass wir alle sozusagen mit der britischen Monarchie intimst vertraut sind. Auch durch die Medien, die ständig ihr Futter gefunden haben mit dem Auf und Ab der Krisen dort. Aber die Krisen des Königshauses sind nicht zu verwechseln mit der Kontinuität des Königtums. Die Briten können sehr gut unterscheiden. Das Königshaus ist fehlbar, wie wir alle. Es gibt keine perfekten Familien. Überall gibt es schwarze Schafe, es gibt überall Ausrutscher, es gibt Probleme. Davon abgesehen ist die Partitur etwas ganz anderes. Sie werfen ja auch nicht eine Mozart-Symphonie auf den Haufen, weil sie eine schlechte Aufführung gehört haben. Das ändert nichts an den Vorzügen der Partitur. Und so muss man, glaube ich, die Kontinuität der britischen Anhängigkeit an der Monarchie verstehen. Sie sind über 1000 Jahre gewohnt, mit diesem Instrument als Ausweis ihrer Stetigkeit zu leben. Und da verzeiht man schon manchmal gewisse Ausrutscher in der königlichen Familie. Aber die Kontinuität, die Anhänglichkeit bleibt erhalten, auch unter Karl dem Dritten, glaube ich.
Ich meine, es macht es ja auch nur menschlich, wenn man sieht, dass auch die Royals fehlbar sind. Und was ich
Na,
aber sehr
wie?
interessant finde, ist, egal wo die Queen oder die königliche Familie hinreist, es ist ja wirklich eine breite öffentliche Unterstützung da. Die Leute kommen auf
Ja.
die Straße und wollen sie anschauen. Jetzt hätte ich noch eine letzte Frage, und zwar eine persönliche. Haben Sie die Queen persönlich getroffen?
Ja, bei zwei Staatsbesuchen in den 90er Jahren war ich aufgereiht. Ich war damals Chefredakteur einer Wochenzeitung, Rheinischer Merkur. Und man steht dann da und wartet, bis sie vorbeikommt, und man schüttelt auch die Hand, aber man darf um Himmels Willen nicht das Gespräch eröffnen. Das steht in dem gemeinen Volke, zu dem ich gehörte und noch heute gehöre, nicht zu. Sie ist eine kleine Person gewesen, aber mit funkelnden, neugierigen Augen und auch einem Witz, wie wir heute wissen, der manchmal verborgen war in der Öffentlichkeit, weil sie so nach außen hin die etikettenbewusste Staatsoberhauptin repräsentieren musste. Den Witz überließ man ihrem Mann, dem Philipp, der durfte sich daneben benehmen und immer ins Fettnäpfchen treten mit seiner politischen Inkorrektheit. Weihnachten im letzten Jahr hat sie zum ersten Mal in Worte gefasst, wie der Schalk in den Augen ihres Mannes auch für sie eine Bereicherung war. Die beiden standen auf gleicher Wellenlänge, was den Humor angeht. Und der British Sense of Humor, wie Sie wissen, ist natürlich eine zentrale Eigenschaft für diese Gesellschaft. Und gehörte sie auch dahin, aber in persönlichen Begegnungen, ich war auch in einem Gartenfest im Buckingham Palace, ist man scheu, hält sich zurück und hinterlässt den groß angesehenen Namhaftigkeiten dieses Königreiches den Vortritt. Ich habe freilich auch einen königlichen Orden. Ich bin ja ein Ehrenoffizier des britischen Empire. Vergessen Sie es nicht. Das Empire mag zwar nicht mehr leben, aber es sitzt hier Ihnen gegenüber in Form eines Ehrenoffiziers. Ich hatte in den 90er Jahren sehr viel für die britisch-deutschen Beziehungen gearbeitet. In der Königswinterkonferenz habe sie geleitet, vorbereitet und dafür seinerzeit die Ehre bekommen, was mich freut. Denn es ist ein virtueller Orden. Es ist ein Ausweis für meine lebenslange Beschäftigung mit Großbritannien als meinem zweiten großen Lebensthema.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, damit Sie auch weitermachen können mit Ihrem Thema. Also
Ja.
Sie sitzen ja gerade an der Biografie, die natürlich jetzt
In der
brandaktuell
Tat.
neu umgeschrieben, ergänzt werden muss. Dafür bin ich Ihnen umso dankbarer, dass Sie sich die Zeit heute genommen haben und mit mir gesprochen haben. Herzlichen Dank nach
Freude.
London, Herr Kielinger. Ich
Danke
hoffe,
Ihnen,
wir
Frau
sehen uns
Knappig.
mal wieder, wer weiß wann, wenn
Ja?
Charles das 10-jährige Thronjubiläum hat
Doch,
vielleicht oder
hoffentlich früher.
auch
Hoffentlich
schon
früher.
früher, genau.
Auf
Also
gutem
herzlichen
Anlass.
Dank nach London.
Danke.
Dankeschön.
Danke. Gruß nach Reutlingen.
Danke.